Marcel hat bereits den Titel angesprochen, das Aber Gottes heißt unser Titel. Und wenn ich unsere Kinder betrachte, ich freue mich natürlich immer über die Kinder, die da sind. Die Kinder sind ja, werden geboren, sind da ganz klein und herzig und schnussig und sie beginnen zu plaudern, zu pläudeln. Und dann irgendwann kommen die ersten Worte der Kinder. Und es ist ja oft ein Wettbewerb, was sagt jetzt das Kind zuerst, Mama oder Papa? Was kommt jetzt zuerst? Aber später kommen dann auch andere Worte. Die Kinder können natürlich Ja sagen, aber sie lernen auch sehr schnell Nein zu sagen. Nein, nein, Kopfschütteln, das geht relativ einfach. Und gibt es noch ein anderes Wort, das die Kinder auch schnell können? Das ist das Wort Aber. Kenne ich aus meiner Kindheit. Die Mutter fragt mich, ob ich komme und helfe beim Abwasch oder beim Abtrocknen. Sage ich, ja, natürlich, aber ich muss noch zuerst auf die Toilette. Und dann geht das so lange auf diese Toilette, bis die Mutter fertig ist mit dem Abwasch. Aber das passiert natürlich nur einmal, hat sie es gemerkt. Das nächste Mal bleibt dann das Geschirr liegen und ist vielleicht schon halb trocken. Aber das Aber hilft nicht mehr. Ja, aber, ich mache es ja, aber. Gibt es auch das auch in unserem Glaubensleben? Herr, ich glaube, aber. Ich glaube ja, aber es ist so schwer, den Glauben zu finden. Es ist so schwer, den Glauben zu bewahren, sich im Glauben zu bewähren und auch dem Glauben zu verbreiten. Herr, ich glaube, aber. Wer hat das von uns nicht schon auch gedacht oder vielleicht sogar gesagt? Irgendwie kämpfen wir doch immer in unseren Situationen mit damit. Herr, ja, ich glaube, aber. Wisst ihr, was das ist? Herr, ich glaube, aber. Das ist Aberglaube. Ich lacht jetzt. Da gehst du zu weit. Aberglaube, das ist etwas von den sogenannten primitiven Völkern, die glauben an andere Götter. Und das ist Aberglaube. Und das stimmt auch. Natürlich ist Aberglaube, an andere Götter zu glauben. Im ersten Gebot lesen wir, was uns die Bibel sagt, 2. Mose 20, Vers 3, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Sagt uns die Bibel ganz klar. Nur, meine Lieben, vergesse ich insofern oft, dass ich mein Gott bin, indem ich an mir hängen bleibe und nicht den Verheißungen Gottes vertraue. Den Maßstab an mir, an meiner Unzulänglichkeit anlege, an meiner Schwachheit, anstatt an der Kraft Gottes. Und das ist unser Aberglaube. Herr, ich glaube, aber. Es ist gar nicht so einfach zu glauben. Nun braucht denn Gott dieses Wort nicht, das Aber? Natürlich braucht er es. Schlagen wir den Römerbrief auf. Römerbrief Kapitel 6. Ein wohlbekanntes Wort von Paulus. Römerbrief, Kapitel 6. Lesen wir dort den letzten Vers. Römer 6, Vers 23. Römer 6, Vers 23, da sagt uns der Paulus, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Meine Lieben, das ist das Aber Gottes. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Meine Lieben, hier liegt der Unterschied. Mein Aber bringt mich von Gott weg. Es gibt mir Zweifel, Misstrauen, Kritik, vielleicht sogar so fromme Selbstverwirklichung. Aber Gottes Aber, das bringt mich zu ihm hin, schenkt Vergebung, Vertrauen, Liebe, seine Gnade und er schenkt mir das ewige Leben. Denn Paulus sagte hier, der Sünde soll ist der Tod und hier spricht er nicht vom Sterben, das uns wahrscheinlich alle irgendwie befallen wir, ausgenommen, Jesus kommt früher wieder. Sterben müssen wir alle. Aber er sagt, der Sünde soll ist der Tod, geht es um den zweiten ewigen Tod, das ewige Getrenntsein von Gott. Und dahin ist Jesus Christus gegangen, hat er auf sich genommen, haben jetzt Ostern hinter uns, Karfreitag, Osternauferstehungstag. Jesus ist getrennt worden von seinem Vater. Und deshalb sagt er auch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und diesen zweiten Tod hat Jesus erlebt, durchlebt, ist wieder auferstanden, damit ich leben kann. Und das ist das Aber Gottes. Es gibt verschiedene Beispiele in der Bibel, die dies illustrieren. Ein klassisches Beispiel ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich habe hier einen Text vor mir, den ich euch lesen möchte. Lukas 15, Vers 22 beginnt bereits mit dem Wort, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Aber der Vater. Von den ersten Seiten der Bibel bis zu ihrem letzten Blatt steht über dem Weg der Menschheit und des Einzelnen dieses göttliche Aber. In keiner Geschichte wird Verlorenheit so erschütternd geschildert wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Im Zeitraffer laufen das Leben auf großem Fuß, das Darben und sich an letzte Hoffnung hängen vor unseren Augen ab. Der Tiefpunkt ist nicht die Trostlosigkeit im Schweinetrog, sondern das innere Eingeständnis, ich bin nicht mehr wert. Mit dem Scheitern, dem Verlust seines Wertgefühls fällt der Mensch ins Nichts. Wenn es kein Vaterhaus gäbe, wenn keiner in der Tür stehen würde und Ausschau hielte. Den Rückweg des jungen Mannes gehen bescheidene Überlegungen voraus. Mein Vater braucht Hilfskräfte, Tagelöhner. Vielleicht darf ich meine Arbeitskraft anbieten. An Vaterliebe wagt der Sohn gar nicht zu denken. Er ist nicht liebenswert, kann sich selbst nicht mehr ausstehen. Mit seinem ganzen Elend will er zum Vater kommen und alles akzeptieren, was ihm dort begegnet und ihn erwartet. Aber der Vater. Alles packt Jesus in diese drei Wörter. Das Entgegenlaufen, die Umarmung, den Kuss. Das beste Kleidungsstück wird geholt, Ring und Schuhe bereitgelegt für den Heimkehrer. Im Mittelpunkt eines überschwänglichen Festes findet sich der Sohn wieder, der eben noch an den Worten gefeilt hatte, mit denen er den Vater gnädig stimmen wollte. Die Geschichte vom verlorenen Sohn macht mir Mut. Wenn ich verzagt bin, mich meines Versagens schäme, dann gelten bis heute die Worte, aber der Vater. Ich danke dir, Herr Jesus, schreibt dann hier der Schreiber, dass du es mir so leicht machst und zu sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich muss sagen, manchmal bin ich erstaunt, wie gläubige Geschwister diese Aussage Jesu Lügen strafen, indem sie genau dieses Gnadenangebot Gottes hinterfragen. Mit der Überzeugung, ich kann ja zum Vater kommen, aber bevor ich nicht diesen und jenen Status in meiner Glaubensentwicklung erreicht oder vielleicht auch erarbeitet habe, werde ich vor Gottes Augen keine Gnade finden. Schade. Ist traurig so etwas. Und sie machen sich und anderen das Leben schwer und legen sich und andere Hindernisse in den Weg, die dem Angebot Jesu diametral entgegengehen. Hat mir mal jemand gesagt, das ist doch eine falsche Wahrheit. Das ist doch nicht Evangelium. Soll man das nicht verbieten? Ich gab dann zur Antwort, du kannst keinem Menschen verbieten, falsche Wahrheiten zu verbreiten. Aber du kannst deinem Herzen verbieten, falsche Wahrheiten zu glauben. Nun, wir haben am Anfang gesagt, dass wir uns manchmal so als unsere eigenen Götter im Weg stehen in unserem Glaubensleben. Und dazu möchte ich einen Text lesen aus dem Galaterbrief. Auch ein Wort des Paulus aus dem Galaterbrief im 6. Kapitel. Da schreibt er in den Versen 7 und 8, Galater 6, Vers 7 und 8, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf den selbstsüchtigen Willen oder sein eigenes Fleisch sät, der wird von ihm das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist Gottes sät, der wird von ihm das ewige Leben ernten. Durchforscht einmal eure Bibel unter diesem Gesichtspunkt. Ich möchte noch ein Beispiel nehmen aus dem 1. Timotheusbrief. 1. Timotheus 1, dort ab Vers 12. 1. Timotheus 1, ab Vers 12. Da schreibt Paulus von sich selber, indem er sagt: Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat, für treu erachtet und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Umso reicher aber war die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe in Christus Jesus ist. Wahr ist das Wort und der Anerkennung aller Wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu retten, unter denen ich an erster Stelle stehe. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus an mir vorerst alle Geduld erweisen kann, zum Zeugnis denen, die an ihn glauben sollen, um das ewige Leben zu erlangen. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, ihm sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Schreibt hier der Paulus. Ein mehrfaches Aber. Ich bin der Vornehmste, der größte Sünder unter allen. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Aber Gott hat mir vergeben. Aber Gott führt mich in einem neuen Leben. Zum Zeugnis, schreibt er hier, zum Zeugnis für die, die an ihn glauben sollen. Was meint er mit dem Zeugnis? Woran denkt Paulus? Wir möchten noch einen anderen Text aufschlagen im Markus-Evangelium und uns einmal Gedanken machen über das, was Paulus meint, ein Zeugnis, ein Zeuge Jesu zu sein. Markus Evangelium Kapitel 6, mitten im Buch, Kapitel 6, im Vers 30. Überschrieben ist dieser Abschnitt die Speisung der 5000. Da heißt es: Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Also da wäre ich gern dabei gewesen. Das muss unwahrscheinlich spannend gewesen sein, was die also erlebt haben. Und er sagte zu ihnen: Geht ihr allein an eine einsame Stelle, dort ruht ein wenig, denn ständig kamen und gingen viele daher, und sie hatten nicht mal Zeit genug zu essen. Jesus versteht das und sagt: Hey, ihr braucht mal etwas Ruhe. Geht mal etwas abseits und nehmt euch Zeit für die Stille. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stelle für sich allein. Endlich Ruhe, mal mit Jesus allein. Und man sah sie wegfahren, Vers 33, man sah sie wegfahren und viele merkten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Anstatt Stille und Ruhe und endlich mal allein sein, eine riesen Menschenmenge. Und Jesus sieht die Not dieser Menschen. Da heißt es, Vers 34, und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und er hatte Erbarmen mit ihnen allen, denn sie waren wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an, hat ihnen den Erlösungsplan dargestellt. Als nun der Tag fast vorüber war, traten seine Jünger zu ihm und sagten: Es ist öde hier, und der Tag ist fast vorüber. Nun beginnen die Jünger zu organisieren. Entlass sie, damit sie in die Gehöfte gehen und Dörfer ringsumher, und sie etwas zu essen kaufen. Es waren doch immerhin 5000 Mann, wie es dann im Vers 44 heißt. Da waren auch noch Frauen und Kinder. Es waren einige tausend Menschen hier. Und dann kommt die Antwort von Jesus. Er aber antwortet ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Einerseits die größte Chance, andererseits die größte Blamage. Was machen wir jetzt? Und da sagen sie zu ihm: Ja, sollen wir denn gehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Herr Jesus, du bist ein guter Prediger, aber von Ökonomie hast du keine Ahnung. Also da verstehst du eigentlich wirklich nichts. Er aber sagte zu ihnen: Wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Da sie es festgestellt hatten, sagten sie: 5 Brote und 2 Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle an Tischgemeinschaften auf das grüne Gras lagerten. Und sie setzten sich in Abteilungen zu 100 und zu 50. Dann nahm er die 5 Brote und die 2 Fische auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie sie unter ihnen austeilten. Und die 2 Fische verteilten sie an alle. Und sie aßen alle und wurden alle satt. Und sie sammelten die Brocken auf, 12 Körbe voll und von den Fischen. Und die Brote gegessen hatten, waren 5000 Mann. Gebt ihr ihnen zu essen. Jesus tadelt seine Jünger nicht, sondern er schließt sie ein in sein Wunderwirken. Jesus nimmt uns mit in sein Wirken hinein. Wir dürfen seine Werkzeuge, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Der Letzte in der Menge hat Jesus vielleicht gar nicht mehr gesehen. Jedenfalls nicht, wie er das Wunder vollbracht hat. Hat nur noch die Jünger gesehen, die verteilt haben, die gekommen sind mit dem Brot und den Fischen. Meine Lieben, Gott vollendet sein Werk und gebraucht dich und mich als seine Werkzeuge. Wir sollen weitergeben, was wir von ihm empfangen haben. Und auch heute hungern Menschen nach irdischem und nach geistlichem Brot. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Die Aufforderung, oder besser gesagt, die Herausforderung Jesu klingt heute genauso deutlich wie vor 2000 Jahren. An dich und mich, gebt ihr ihnen zu essen. Eine Fülle von esoterischer und okkulter Literatur beschwemmt heute die Welt. Und nicht zuletzt ist es eine Folge dessen, was Jesus in Lukas 21, Vers 26 vorhergesagt hat, wo es heißt, denn die Menschen schauen mit gespannter Angst auf das, was kommen wird, über die ganze Erde. Jesus beschreibt die Situation in Matthäus 24 von Kriegen, Katastrophen, Völkererhebungen, Pandemien etc. Gesellschaftspolitisch topaktuell. Den Verlauf solcher Entwicklungen und deren Auswirkungen beschreibt uns Johannes in seinem ersten Brief, ganz hinten in der Bibel, 1. Johannesbrief. Und dort im 2. Kapitel lesen wir Vers 15 bis 17. 1. Johannes 2, 15 bis 17. Da sagt uns der Apostel, habt nicht lieb die Welt und was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die körperliche Begierde, die Begehrlichkeit der Augen und die Überheblichkeit, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrem Reiz oder mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, auch mit ihrer Last. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und da stellt sich die Frage, was ist denn nun der Wille Gottes? Was ist der Wille Gottes? Fassen wir es zusammen in zwei Szenarien Gottes. Szenario 1, Matthäus 11, Vers 28, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und Szenario 2, Markus 5, 16, Vers 15, Matthäus 28, Vers 20, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen, denn ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, bis dass ich wiederkomme in den Wolken des Himmels. Und hier stehen wir wieder mit unserem Herr, ich glaube das ja, aber ich fühle mich so schwach, so elend, so unwürdig, so unfähig, das zu tun, was du von mir verlangst. Szenario 1, sagt Jesus, komm her zu mir, du Mühselige und Beladene, du Unwürdige und Unfähige. Ich gebe dir, was du brauchst. Komm zum Kreuz mit deiner Last, die dich bedrückt. Komm zum Kreuz mit deiner Lust, die dich hemmt, vielleicht von Gott distanziert. Und vergiss nicht, auf die feinen Töne zu hören, die manchmal so ganz leise kommen, wenn Gott zu mir spricht, im Trubel dieser Welt. Gott will dich erfüllen. Gott will dich leicht und fröhlich machen. Und dann kommt Szenario 2. Geht hin in aller Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen, denn ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, bis ich komme in den Wolken des Himmels. Stell nicht deine Unwürdigkeit und deine Unfähigkeit in den Vordergrund, sondern stell dich Gott zur Verfügung. Denn Gott braucht nicht Menschen, die sich für fähig halten. Gott befähigt Menschen, die sich von ihm brauchen lassen. Und selbst der große Apostel Paulus bekennt im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 5, nicht, dass wir aus uns selber fähig wären, sodass wir uns selber etwas zuschreiben könnten, sondern unsere Befähigung kommt von Gott. Und in Johannes 15, Vers 16 sagt uns Jesus ganz klar, warum das so ist, denn er sagt, denn nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Du bist eine Erwählte Gottes. Du bist ein Erwählter Gottes. Und deshalb nicht, Herr, ich glaube, aber ich fühle mich so schwach, so elend, so unwürdig, so unfähig. Nein, sondern, Herr, ich bin schwach, aber du bist meine Stärke. Herr, ich bin elend, aber du bist meine Kraft. Herr, ich habe Sorgen, aber ich vertraue dir. Herr, ich habe Angst, aber du gibst mir Mut. Herr, ich bin verloren, aber du bist mein Erlöser. Das ist das Aber Gottes. Im 8. Kapitel des Römerbriefs zeigt uns Paulus in den Versen 38 und 39 den richtigen Zugang zu diesem Aber Gottes. Da sagt er, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, in welcher Gemeinde auch immer, niemand mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich bin gewiss. Ist das deine Gewissheit? Ist das deine Gewissheit? In der Broschüre Biblische Heiligung warnt uns Ellen White davor, aufgrund unserer Glaubenszweifel unsere Erlösungsgewissheit in Frage zu stellen. Sie ermutigt uns mit den Worten, wir sollten nicht unserem Glauben vertrauen, sondern den Verheißungen Gottes. Wir sollten nicht unserem Glauben vertrauen, sondern den Verheißungen Gottes. Und deshalb halten wir das fest, an der Verheißung Gottes, wie es Marcel gelesen hat, Jesaja 40, was heißt, Männer und Frauen werden müde und matt, Knaben und Mädchen straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden, und dass sie verkünden auch in diesem Jahr 2024, seht und steht auf, erhebt eure Häupter, denn unser Herr kommt. Amen.